guys. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 12. Juni 2026 und da wird es zum ersten um die morgige Demo in Freiburg gegen den geplanten Kahlschlag am Sozialstaat gehen. Es reicht, Sozialabbau stoppen, so das Motto. Und die GEAS-Reform wird seit heute auch in Deutschland angewandt. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg wendet sich gegen die weitere Einsperrung und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen. Etwas wie das Studierendenwerk, auch für Azubis, das wäre ein großer Traum, meinen die Azubis gegen rechts. Auch dazu hört ihr Näheres. Und dann wichtige Neuigkeiten aus dem Migrationsausschuss. Zentral: Das Land verweigert Freiburg die Befreiung von der Bezahlkartenregelung, die die Stadt eigentlich versucht hatte. Freiburg muss also die ausgrenzende Bezahlkarte für Geflüchtete einführen. Und ihr hört auch, um was es sonst noch so ging im Migrationsausschuss.
Could paint the sun and the moon. The stars straight down from the sky. Carve your likeness in stone.
Unter dem Motto "Es reicht, Sozialabbau stoppen" rufen Verdi Südbaden-Schwarzwald, die Uniklinik Betriebsgruppe Freiburg, die Partei Die Linke Freiburg, Die Linke Liste gemeinsam kämpfen und auch die Basisgewerkschaft FAU für den morgigen Samstag, den 13. Juni um 14 Uhr zur Demo am Augustinerplatz in Freiburg auf. Im Aufruf heißt es: Es reicht. Die Merz-Regierung plant einen beispielslosen Kahlschlag am Sozialstaat. Sie will an unserer Gesundheit und Pflege sparen, an der Hilfe für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung massiv kürzen und unsere Renten noch weiter drücken. Der 8-Stunden-Tag soll gekippt und der Kündigungsschutz aufgeweicht werden. Zitat Ende. Über die Demo haben wir mit Annika und Anni aktiv bei der Freiburger Linkspartei und im Bündnis Es reicht, Sozialabbau stoppen gesprochen.
Was hat jetzt dafür gesorgt, dass ihr gesagt habt, wir müssen auf die Straße?
Also die Regierung, die hat ja schon eigentlich von Beginn ihrer Amtszeit richtig losgelegt mit Sozialabbau, mit der Abschaffung des Bürgergelds, mit der Streichung von Sprachkursen für Geflüchtete. Und jetzt in den letzten Monaten kam wirklich alles Schlag auf Schlag, sodass wir auch erstmal so ein bisschen wie so mit dem Rücken zur Wand standen und dachten so, krass, die meinen es wirklich ernst mit den ganzen so Kürzungen, die sie halt schon quasi von vornherein angekündigt haben. Und jetzt soll es halt wirklich an so ganz grundlegende Rechte gehen, einmal halt an grundlegende Arbeitsrechte. Und es soll eigentlich wirklich in fast jedem sozialen Bereich gekürzt werden. Und wir finden, das ist einfach die Grundlage des sozialen Zusammenhalts. Das ist Wasser auf den Mühlen der AfD, was da gerade passiert. Und wir können es einfach nicht zulassen.
Ja, vielleicht auch noch ein paar Punkte, die euch jetzt ganz persönlich besonders ärgern, besonders aufregen an den Reformplänen.
Ja, also es sind auf jeden Fall, wie Anni gerade schon gesagt hat, eigentlich wirklich alle Menschen betroffen. Und das ist wirklich, es soll bei der Rente, das Rentenniveau soll wahrscheinlich gesenkt werden, es soll gekürzt werden, also generell das Renteneintrittsalter soll erhöht werden. Und das, obwohl jetzt eh schon super viele Rentnerinnen und Rentner in Armut leben und auch das Renteneintrittsalter tatsächlich die letzten Jahre schneller gestiegen ist als die Lebenserwartung. Es soll bei Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung gespart werden. Vielleicht magst du da gleich nochmal was zu sagen, Anni. Es soll bei dem 8-Stunden, also es hat Anja auch gerade schon gesagt, der 8-Stunden-Tag soll angegriffen werden. Was ich halt auch krass finde, ist das ganze Thema mit der Gesundheit, also sowohl unsere körperliche als auch psychische Gesundheit. Es soll bei der Psychotherapie gespart werden oder bei den Psychotherapeutinnen besser gesagt. Und eben die sogenannte Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, das würde wirklich auch alle treffen, nicht nur die Menschen, die in der Pflege arbeiten, weil da tatsächlich versteckte Tarifdeckelungen drin wären, aber auch einfach die Patientinnenversorgung gefährden, weil wir sehen irgendwie die letzten Jahre, das System ist sowieso schon komplett am Limit und jetzt soll da noch weiter gespart werden. Versicherte sollen höhere Eigenbeteiligungen zum Beispiel für Medikamente bezahlen. Es soll nicht mehr möglich sein, Angehörige mitzuversichern. Das heißt, es ist so ein eine versteckte Erhöhung für Familien, also was den Beitrag angeht. Ja, und das ist einfach super schockierend, wie viele Menschen da wirklich von betroffen wären. Genau.
Ja.
Anni, wolltest du noch was ergänzen? Oder?
Ja, gerne. Ich glaube, was mich so am emotionalsten oder am wütendsten daran macht, ist, dass halt genau in Bereichen gekürzt werden soll, die so zur grundsätzlichen Versorgung einfach gehören. Das sind einfach Grundrechte, um die es da geht, während gleichzeitig Milliarden, also hunderte Milliarden in Aufrüstung gepulvert werden. Das ist eigentlich unser Geld, ne? Das ist das Geld, das uns allen für unsere öffentliche Versorgung zusteht. Und das wird eben in Aufrüstung mit imperialen Interessen einfach auch gepulvert. Plus, es gab zahlreiche Berichte, dass einerseits das Armutsrisiko immer weiter steigt in Deutschland und auf der anderen Seite eben reiche Leute in Deutschland immer reicher werden. Also die Zahl der Milliardäre steigt und so weiter und die werden immer noch nicht gerecht besteuert. So, und uns wird eigentlich literally das Geld aus der Tasche gezogen gerade.
Genau, es findet einfach nach wie vor eine Umverteilung, aber von unten nach oben statt und nicht umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte.
Ihr habt es selber vorhin schon gesagt, der Sozialabbau ist jetzt schon ein bisschen länger im Gang. Ihr habt auch angesprochen die drastischen Kürzungen beim Bürgergeld, das jetzt Grundsicherung für Arbeitssuchende heißt. Und ja, dort soll es ziemlich schnell wirklich massive Kürzungen weit unter das Existenzminimum geben können, was ja letztlich insbesondere wohl auch für zum Beispiel alleinerziehende Frauen dafür sorgen könnte, dass da die Obdachlosigkeit wirklich steigt in der Konsequenz. Bisher ist dieser ganze Sozialabbau trotzdem meinem Eindruck nach relativ geräuschlos abgelaufen. Ihr macht jetzt, organisiert jetzt eine Demonstration. Bisher, also war es aber so, zumindest nach meinem Eindruck, selbst bundesweit so relativ still. Also die Wohlfahrtsverbände haben sich vielleicht nochmal geäußert, aber ein breiterer Protest konnte man bisher nicht wahrnehmen. Was habt ihr dazu Thesen, woran das liegen könnte, dass es bisher so geräuschlos abgelaufen ist?
Naja, vielleicht einfach, also ich kann das von mir selber berichten sozusagen, dass so eine Art wie so Perplexität irgendwie vorhanden ist. Also das ist so ein großes Maßnahmenpaket, also Reformpaket wird es ja immer so bezeichnet, was ja einfach nicht stimmt, weil es einfach ein riesiges Kürzungspaket ist. Und das ist einfach so riesig, dass, glaube ich, gerade viele so in einer Schockstarre vielleicht auch sind und vielleicht auch noch gar nicht so richtig begreifen, wie viele Menschen tatsächlich davon betroffen sind. Und das sind am Ende wirklich die große, große Mehrheit. Also eigentlich fast wir alle sind davon betroffen. Und ich glaube einfach, dass es eher wie so eine Art, es ist noch gar nicht richtig angekommen bei den Menschen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und gleichzeitig wird ja irgendwie alles, also so der Alltag von Menschen wird einfach immer stressiger. So die Mieten werden immer höher, man muss irgendwie immer mehr dafür arbeiten. Also es wird einfach immer enger so im Alltag und die Energie, die dann übrig bleibt, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die ist einfach sehr gering. Und ich glaube, die Regierung hat aber auch da ziemlich gezielt halt auch darauf gesetzt, da wirklich alles Schlag auf Schlag zu bringen, dass wir erstmal völlig in Ohnmacht da sitzen und gar nicht wissen, was wir eigentlich machen sollen. So.
Wenn diese ganzen jetzt diskutierten sozialen Einschnitte durchkommen würden, was hätte das für gesellschaftliche Auswirkungen?
Also ich würde sagen, es hätte auf jeden Fall Auswirkungen aufs Armutsniveau, das ja jetzt schon quasi auf Rekordniveau ist. Das hat jetzt letztens der Paritätische Wohlfahrtsverband auch eine Studie dazu rausgebracht. Weil eben bestimmte Leistungen immer mehr dann an den individuellen Geldbeutel geknüpft sind, gerade was Gesundheit, Pflege und so weiter anbelangt, Rente. Also es gibt ja jetzt schon auch eine unglaubliche Altersarmut, total viele Leute, die noch nebenher Pfandflaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Das wird alles ansteigen. Auch Jugendobdachlosigkeit ist immer höher und da ja auch massiv in der Jugendhilfe gekürzt werden soll, jetzt vielleicht auch beim Elterngeld und zum Beispiel auch sowas wie der Unterhaltsvorschuss, da werden sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche auch betroffen von sein und massiv von Armut gefährdet sein.
Die Demo am Samstag in Freiburg wird federführend von der Linkspartei organisiert. Wäre es angesichts der Wichtigkeit des Themas nicht ratsam, erstmal eine parteiunabhängige Bewegung außerhalb der Parlamente aufzubauen, die auch für nicht Linkspartei-Wählende anschlussfähiger vielleicht wäre?
Also wir sind ja gestartet, weil klar, die Initiative kam irgendwo auch von der Bundesebene der Linken, aber es war die Idee sowieso, ein großes, breites Bündnis von Anfang an zu gründen und so eine Art Sozialratschlag daraus zu machen, eben aus möglichst vielen sozialen Trägern, Organisationen, auch den Gewerkschaften und eben so viele Menschen wie möglich eben da zusammenzubringen, auch einfach betroffenen Perspektiven. Genau.
Ja, und ich glaube, das Ding ist halt, wir stehen gerade so mit dem Rücken zur Wand, ne? Und mit der Linkspartei haben wir einen potenziellen parlamentarischen Arm. Und ich glaube, es geht auch total darum, da in der Hinsicht quasi die Linkspartei auch einfach an unsere Interessen zu binden. Und ich glaube, da gibt es gerade ein unglaubliches Potenzial. Deswegen sind wir auch unter anderem beigetreten. So, wir sind jetzt auch keine ParteisoldatInnen sozusagen. Und genau, und ich glaube, es geht einfach darum, diesen parlamentarischen Arm versuchen für uns zu nutzen, für unsere Interessen. Und es ist aber auf jeden Fall so, dass wir jetzt als Linkspartei das quasi zwar initiiert haben, so, aber da jetzt nicht langfristig im Vordergrund stehen wollen, sondern die Ressourcen, die wir haben, nutzbar machen wollen für die Bündnisse, die sich da aufbauen. Und es sollen einfach wirklich breite Bündnisse werden aus Gewerkschaften, vor allem auch betroffenen Organisationen, die von diesen Kürzungen massiv betroffen sind. Und genau, und wir hoffen, dass die ein oder anderen da dann auch quasi ihre Vorbehalte gegenüber eines Bündnisses, das die Linkspartei initiiert hat, dann auch im Kontakt mit den Bündnissen vielleicht aufgeben können.
Stichwort große Bündnisse. Eine Demo alleine wird noch nicht den großen Umschwung bewirken. Wie wollt ihr als Bündnis gegen Sozialabbau dann auch nach der Demo perspektivisch weitermachen?
Ja, genau. Also es gibt jetzt konkret nach der Demo am 27. auch noch eine Kundgebung von Verdi. Die war auch mit auf dem Aufruf schon dabei. Da wird es auf jeden Fall weitergehen. Und natürlich geht es auch nach der sogenannten Sommerpause weiter. Wir wissen nicht, über was noch jetzt konkret abgestimmt wird vor der Sommerpause, aber es ist klar, dass nach der Sommerpause es weitergehen wird, sowohl natürlich im parlamentarischen Betrieb, aber das heißt, wir müssen auch weiter den Druck aufrechterhalten und natürlich reicht da jetzt eine Demo und eine Kundgebung reichen nicht aus. Das ist ganz klar, dass wir dann weitermachen müssen und vielleicht auch einfach die Dringlichkeit dann nochmal deutlicher wird, wenn eben vor der Sommerpause jetzt im Juli schon über gewisse Dinge abgestimmt wurde.
medial ist ja gerade eigentlich omnipräsent zu hören. Es brauche Reformen, Deutschland brauche unbedingt Reformen. Was wären denn Änderungen, die ihr jetzt mittragen würdet, oder auch politische Änderungen, die es eurer Meinung nach statt der jetzt vorgestellten Reform geben könnte, geben müsste?
Also wir würden keine Reform, die gerade quasi vorgeschlagen wird, von der Regierung mittragen. Ganz klar, es muss Geld her, so, das ist klar. Aber wir sind auf jeden Fall dafür, dass das eben von denen geholt wird, die viel davon haben. Die werden immer noch nicht gerecht besteuert. Die zahlen anteilig weniger als wir quasi DurchschnittsverdienerInnen. Und das kann einfach nicht sein. Das heißt, das wäre wirklich so eines der ersten relativ einfach zu bedienenden Räder auch. Es gibt ja in zahlreichen europäischen Ländern eine Vermögensteuer, das gibt es in Deutschland nicht, die gab es mal. Es gibt keinen Grund, warum die ausgesetzt werden, weiterhin ausgesetzt bleiben sollte, gerade wenn eben Geld gebraucht wird. Und dann braucht es wirklich massive Investitionen in die soziale Infrastruktur und Maßnahmen, die eben soziale Ungleichheit bekämpfen, weil wir stehen eben auch einfach vor einer zunehmenden Faschisierung dieser Gesellschaft, und wir können die nur aufhalten mit wirklich sozialer Politik, damit, dass wir der AfD das Wasser abgraben, und das geht am besten, wenn wir soziale Ungleichheit verringern.
Dann abschließend einfach noch einmal von euch ein Aufruf, warum am Samstag um 14 Uhr in Freiburg auf die Straße.
Also diese Maßnahmen, diese Kürzungsvorschläge, alles, was jetzt geplant ist von der Regierung, betrifft uns einfach alle auf so einem existenziellen Level. Und wir werden die Auswirkungen davon in den nächsten Jahren alle zu spüren bekommen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir sind gerade dabei, leider der Regierung aus CDU und SPD eigentlich freie Fahrt dabei zu lassen, unsere Grundrechte abzubauen, in einem Sozialstaat zu leben. Und wir dürfen das einfach nicht zulassen. Es gibt historische Beispiele, dass Massenbewegungen sowas aufhalten können, und darauf setzen wir. Und wenn wir genügend Leute sind, dann schaffen wir das auch.
Genau, ich würde vielleicht als Positivbeispiel Albanien nennen, was wir gerade irgendwie mitbekommen, auch in den Medien. Da haben sich Tausende, Hunderttausende Menschen zusammengefunden, die demonstrieren gegen diesen Kauf von dieser Insel und aber auch die Korruption in der Regierung. Und man sieht einfach, je mehr Leute zusammenkommen, desto mehr Druck kann man aufbauen. Und tatsächlich wurde da das Vorhaben erstmal gestoppt. Also ich bin da einfach der Meinung, je mehr wir sind, je lauter wir sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wir auch einfach dem Ganzen Einhalt gebieten können.
Unter dem Motto, es reicht, Sozialabbau stoppen, findet am Samstag eine Demonstration statt am Augustinerplatz in Freiburg. Wir haben über die Demonstration mit Annika und Anni gesprochen, aktiv jeweils bei der Linkspartei in Freiburg und im Bündnis Es reicht, Sozialabbau stoppen. Bei der Demonstration sollen dann auch verschiedene Akteure zusammenkommen und das Bündnis perspektivisch noch deutlich größer werden.
Die Demo Es reicht, Sozialabbau stoppen. Am Samstag, den 13. Juni um 14 Uhr auf dem Augustinerplatz in Freiburg. Down to the light that shines in your eyes. Build a church in your honor. Stained glass windows facing east. Loving you. Loving you. My masterpiece. Love you for who you are. I love you for who you may never be. From downtown. Seit diesem Freitag, den 12. Juni, wird das viel diskutierte gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, angewandt. Pro Asyl nennt es die umfassendste Verschärfung des Asylrechts seit 30 Jahren, unter anderem mit beschleunigten Asylverfahren, mehr Freiheitsbeschränkungen und Haft. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat appelliert an die neue baden-württembergische Landesregierung, die vorhandenen Spielräume bei der Umsetzung der GEAS-Reform im Sinne einer menschlichen Flüchtlingspolitik zu nutzen. Über die Forderung haben wir mit Anja Bartel vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.
Was ändert sich für Geflüchtete in Baden-Württemberg jetzt mit der Anwendung der GEAS-Reform?
Ja, tatsächlich ändert sich unter Umständen ganz schön viel. Also die GEAS-Asylrechtsreform ist eine der umfassendsten Reformen der letzten Jahrzehnte und wird an sehr vielen Aspekten dazu führen, dass die Rechte von geflüchteten Menschen weiter eingeschränkt werden. Die GEAS-Reform hat ja in einem Kontext stattgefunden, in dem das politisch intendierte Ziel ganz klar war, dafür zu sorgen, dass weniger geflüchtete Menschen nach Europa fliehen. Und daher sind die abschottungspolitischen Elemente in dieser Reform sehr stark. Das äußert sich konkret darin, dass neue Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen geschaffen werden sollen. Unter anderem auch in Baden-Württemberg, und dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten geben wird, wie Asylverfahren ganz schnell durchgeführt werden könnten, also sogenannte beschleunigte Verfahren stattfinden, die mit ziemlich eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten verbunden sind. Das heißt, unterm Strich wird es deutlich schwieriger für geflüchtete Menschen, ihr Recht auf Asyl in Europa auch geltend zu machen und tatsächlich zu einem Schutzstatus und somit auch zu einem sicheren Aufenthalt zu kommen.
Ihr betont, dass es für Landesregierungen trotzdem auch Spielräume bei der Umsetzung der GEAS-Reform gebe. Welche sind das?
Genau, also grundsätzlich sind es ja ursprünglich europäische Rechtsakte, also insgesamt 10 Verordnungen und eine Richtlinie. Und die Verordnungen, die müssen direkt in allen europäischen Mitgliedstaaten auch angewandt werden. Und die Richtlinie muss ins deutsche Gesetz umgesetzt werden. Und auch bei den Verordnungen gab es aber noch einzelne Ausgestaltungsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten. Und damit hat sich unter anderem die Bundesregierung während der letzten 2 Jahren beschäftigt und GEAS-Anpassungsgesetze erlassen, die tatsächlich diese Spielräume, die es in den europäischen Texten gibt, auf besonders restriktive Art und Weise ausgenutzt haben. Und trotz der europäischen Texte und trotz dieser restriktiven GEAS-Anpassungsgesetze, die einiges im deutschen Asylgesetz modifizieren, gibt es eben noch Spielräume, die durch die Bundesländer genutzt werden könnten. Also ganz konkret haben die Bundesländer die Möglichkeit, sogenannte Sekundärmigrationszentren einzurichten. Was sind Sekundärmigrationszentren? Das ist der Grundgedanke, dass man Menschen, für deren Asylantrag eigentlich ein anderer europäischer Mitgliedstaat zuständig ist, festhält und ihrer Freiheit beraubt und in eine Art geschlossene, semi-geschlossene Einrichtung steckt, um eben ihre Abschiebung in diesen anderen europäischen Mitgliedstaat zu erleichtern. Und solche Sekundärmigrationszentren müssen die Bundesländer aber nicht einführen, sondern können sie einführen. Und da haben wir von der Landesregierung schon gehört, dass Sekundärmigrationszentren jetzt erstmal nicht in Baden-Württemberg eingeführt werden sollen. Man erstmal beobachten will, wie sich da die Lage in anderen Bundesländern entwickelt. Aber für uns ist ganz glasklar, dass es solche Sekundärmigrationszentren nie geben darf. Und es darf sie nicht geben, nicht nur als solche betitelte Zentren, sondern sie dürfen auch nicht durch die Hintertüre eingeführt werden, indem zum Beispiel in den bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen nochmal abgegrenzte Bereiche für Menschen geschaffen werden, die eben in dieser besonders schwierigen Situation sind, dass Deutschland eigentlich nicht für Asylverfahren zuständig ist. Das ist ein Punkt, bei dem die Landesregierung ihre Spielräume nutzen sollte.
Stichwort Erstaufnahmeeinrichtungen. Wenn gewollt, wäre es zukünftig wohl denkbar, dass die Möglichkeit, solche Erstaufnahmeeinrichtungen zu verlassen, für Geflüchtete noch restriktiver geregelt wird. könnten die Landeserstaufnahmeeinrichtungen, wie in Freiburg auch eine existiert, noch mehr in Richtung Gefängnis ausgestaltet werden?
Ja, also als Flüchtlingsrat sehen wir dieses Konzept der Erstaufnahmeeinrichtungen an sich sehr kritisch, weil eben Menschen auf sehr engem Raum untergebracht werden und es einfach ihre Teilhabemöglichkeiten ganz ungemein einschränkt. Und sich eben die meisten geflüchteten Menschen alles andere als wohlfühlen in diesen Einrichtungen. Und mit der GEAS-Reform wird eben jetzt die Möglichkeit noch geschaffen, den Menschen dort in den Erstaufnahmeeinrichtungen per sogenannter Nacht- oder Tagzeitverfügung zu verbieten, die Einrichtung zu bestimmten Uhrzeiten zu verlassen. Und wenn man eine Einrichtung, in der man sich befinden muss, zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr verlassen darf, na dann geht es wirklich schon ganz, ganz nah in Richtung Freiheitsentziehung. Da gibt es dann immer eine juristische Debatte, ob das jetzt Inhaftierung ist oder nicht. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, auf diesen Punkt. Aber es bleibt für mich einfach falsch, ja, Menschen einzusperren, während sie ein Asylverfahren durchlaufen.
Stichwort Menschen einsperren. Die Landesregierung hat ja bereits angekündigt, eine zusätzliche Abschiebehaftanstalt am Stuttgarter Flughafen errichten zu wollen. Ist das einfach eine notwendige Anpassung an die Gesetzeslage?
Ja, das steht ja im Koalitionsvertrag, dass am Stuttgarter Flughafen eine neue Abschiebungshafteinrichtung eingerichtet werden soll. Tatsächlich ist es so, dass Baden-Württemberg für die Grenzverfahren, die auch durch die GEAS-Reform kommen, 15 Plätze für solche Verfahren jetzt erstmal einrichten muss. Vielleicht noch kurzer Exkurs. Was sind denn eigentlich Grenzverfahren? Grenzverfahren können dann passieren, eben auch in Baden-Württemberg, wenn Menschen direkt aus einem nicht-europäischen Staat einreisen, ja, zum Beispiel am Stuttgarter Flughafen. Und dann kann unter Umständen ein Spezialasylverfahren durchgeführt werden, das Grenzverfahren, das nur maximal 12 Monate erstmal dauern soll, eventuell mit anschließendem 3-monatigen Rückführungsgrenzverfahren. Und dieses gesamte Verfahren soll unter der sogenannten Fiktion der Nicht-Einreise stattfinden. Das ist eine besonders perfide juristische Konstruktion. Da wird erstmal so getan, als ob die Person sich eigentlich gar nicht in Deutschland befindet. Und um das möglich zu machen, muss die Person eben ihrer Bewegungsfreiheit beraubt werden und eben auch wieder in einer Art geschlossenen Einrichtung festgehalten werden. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht, sonst kann man nicht mehr so tun, als ob die Person eigentlich gar nicht eingereist wäre. So. Und hierfür braucht man eben dann neue Plätze, eine neue Einrichtung. Und Baden-Württemberg hat tatsächlich, die sich aus den Texten oder aus der Rechtslage ergebende Verpflichtung, 15 solche Plätze einzurichten. Und niemand allerdings zwingt die Landesregierung dazu, diese 15 Plätze fürs Asylgrenzverfahren als Vorwand zu nutzen, eine ganz neue Abschiebungshafteinrichtung an den Stuttgarter Flughafen hinzuklotzen. Also es gibt ja bereits eine Abschiebungshafteinrichtung in Baden-Württemberg in Pforzheim. Da sind die Plätze in letzter Zeit auch nochmal drastisch ausgebaut worden und auch da sollen noch weitere neue Plätze geschaffen werden. Und das ist aus der Perspektive des Flüchtlingsrats schlimm genug, ja, dass es diese eine Abschiebungshafteinrichtung gibt. Und wie gesagt, also niemand zwingt die Landesregierung dazu, eine zweite Abschiebungshafteinrichtung zu bauen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr bedenklich, ja, dass da die GEAS-Reform als Vorwand genutzt wird, um Plätze zu schaffen, mit denen dann eben noch mehr Menschen eingesperrt werden sollen. Nicht etwa, ja, weil sie strafrechtlich irgendwelche Delikte begangen hätten, sondern ganz einfach eben, um das Ziel zu verfolgen, sie abzuschieben.
Kürzlich gab es ja auch die Änderung, dass Menschen in Abschiebehaft keinen Anspruch mehr auf eine Pflichtverteidigung haben. Man muss dazu wissen, dass die Abschiebehaft in sehr vielen Fällen rechtswidrig ist. Das wird gerichtlich immer wieder festgestellt. mit dem Ausbau der Abschiebehaft in Pforzheim und dann vielleicht auch der Abschiebehaft in Stuttgart am Flughafen. Wie will der Flüchtlingsrat verhindern, dass dort rechtsfreie Räume entstehen?
Ja, ich meine, da sprechen Sie die Statistiken an, die zum Beispiel von dem Rechtsanwalt Peter Fahlbusch veröffentlicht werden, der seit Jahrzehnten im Bereich der Abschiebungshaft tätig ist und der eben zu dem Ergebnis kommt, dass in ungefähr der Hälfte aller Fälle Abschiebungshaft tatsächlich zu Unrecht verhängt wird. Und es ist schon wirklich dramatisch, weil Menschen ihrer Freiheit zu berauben, ist ja mit einer der stärksten Grundrechtseingriffe, den man sich so vorstellen kann. Und wenn es in 50% aller Fälle ohne entsprechende rechtliche Grundlage passiert, dann ist es eines Rechtsstaats eigentlich nicht würdig. Und vor dem Hintergrund finden wir es besonders dramatisch, dass eben jetzt noch eine zweite Abschiebungshafteinrichtung geplant wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da als Flüchtlingsrat aber nicht die einzigen sind, die das empörenswert finden, wenn Menschen einfach eingesperrt werden aus aufenthaltsrechtlichen Gründen, um ihre Abschiebung durchzuführen. Und dass es da auch Proteste aus der Zivilgesellschaft geben wird. Ich glaube, Stand jetzt ist die Landesregierung schon noch einige Schritte davon entfernt, diese neue Einrichtung tatsächlich auch öffnen zu können. Und ich hoffe sehr auf breiten Protest aus der Zivilgesellschaft.
Im Koalitionsvertrag heißt es, GEAS solle konsequent und menschenrechtskonform umgesetzt werden. Wir haben jetzt besprochen, dass es wohl die Ankündigung gibt, erstmal noch keine Sekundärmigrationszentren in Baden-Württemberg errichten zu wollen. Dafür soll eben unter anderem eine Abschiebehaft am Stuttgarter Flughafen errichtet werden. Gibt es sonst noch Signale aus der neuen Landesregierung dazu, wie sie die Reform umsetzen will?
Ja, tatsächlich ist der Koalitionsvertrag an der Stelle ja wirklich sehr spärlich formuliert. Also es gibt keine konkreten Ausführungen dazu, wie die GEAS-Reform in Baden-Württemberg umgesetzt werden soll. Eben nur die Ankündigung, dass sie konsequent und menschenrechtskonform umgesetzt werden soll. Das ist an der Stelle so ein bisschen formuliert, als ob es sich bei Konsequenz und Menschenrechtskonformität um Gegensätze handle. Ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus die Handschriften der beiden Koalitionspartner durchschimmern. Und drücke feste die Daumen, dass sich die Landesregierung letztendlich für eine konsequente, menschenrechtskonforme Umsetzung einsetzen wird. Aber tatsächlich liegen auch uns als Flüchtlingsrat da bislang gar nicht wahnsinnig viel mehr Informationen vor. Wir beklagen schon seit einigen Monaten, dass da die Informationslage wirklich einfach noch sehr, sehr dünn ist und wünschen uns da deutlich mehr Transparenz und eigentlich auch einen Einbezug der Zivilgesellschaft und der Träger der sozialen Wohlfahrtsverbände, aber auch migrantischer Selbstorganisationen, weil es einfach eine derart weitreichende Reform ist, dass es aus unserer Perspektive nicht ausreichend ist, wenn da Pläne hinter verschlossenen Türen im entsprechenden Ministerium geschmiedet werden.
Abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, was sind die Forderungen des Flüchtlingsrats? Wie sollte die Landesregierung mit der GEAS-Reform umgehen?
Wir fordern, dass keine Menschen eingesperrt werden, wenn sich das nicht absolut vermeiden lässt. Wir fordern, dass es keine weiteren Bewegungseinschränkungsmöglichkeiten in den Erstaufnahmeeinrichtungen geben wird. Und wir fordern, dass die Landesregierung alles dafür tut, dass die Asylverfahren möglichst rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechend durchgeführt werden. Und das bedeutet auch, dass Menschen ja in allen Schritten des Verfahrens zum Beispiel Zugang zur Beratung brauchen. Also jetzt ist es ja auch schon so, dass super viele Asylverfahren oder super viele Asylanträge vom BAMF abgelehnt werden, wo sich bei uns als Flüchtlingsrat eigentlich die Haare sträuben, weil man sich denkt, ja, das kann doch nicht sein, das ist doch irgendwie offensichtlich, dass die Person Schutz braucht. Und das ist natürlich auch diesem Druck zum Teil geschuldet, dass Verfahren immer schneller durchgeführt werden sollen, endlich mit dem politischen Ziel, Menschen schneller abzuschieben. Und ich wünsche mir da einfach von der Landesregierung, dass sie versteht, dass Menschen nicht ohne guten Grund fliehen und dass sie das Recht der Menschen auf faire Verfahren ernst nimmt und die auch dann entsprechend eben ausgestaltet.
Das sagt Anja Bartel vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihr gesprochen über die Umsetzung der GEAS-Reform in Baden-Württemberg. Ab diesem Freitag, den 12. Juni, wird das viel diskutierte gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, angewandt. And all of my possessions mean less than the very least. Loving you, loving you is my masterpiece.
Die Azubis gegen Rechts Freiburg laden insbesondere alle Auszubildenden dazu ein, am kommenden Samstag, den 13. Juni ab 12 Uhr, an ihrer Veranstaltung im Stadtteilzentrum Vauban, dem Haus 37, teilzunehmen. Dort sollen gemeinsam konkrete Forderungen gesammelt und formuliert werden, um den Arbeits- und Berufsschulalltag für Azubis zu verbessern. Die Ortsgruppe der Azubis gegen Rechts hat sich erst Ende vergangenen Jahres gegründet, um sich gemeinsam in Gießen der Gründung der neuen AfD-Jugend entgegenzusetzen. Vor allem aber wollen sie eine gemeinsame Plattform bieten, um berufsübergreifend die Stimme von Auszubildenden zu stärken und miteinander Strategien gegen rechtes Gedankengut und übergriffiges Verhalten zu entwickeln, sei es im Betrieb, sei es durch MitschülerInnen oder Lehrkräfte an der Berufsschule. Im folgenden Interview hört ihr Joshua, Azubi gegen Rechts, in der Pflege.
Ich darf heute bei uns im Studio einen Gast begrüßen von Azubis gegen Rechts. Joshua ist vorbeigekommen. Ich möchte erstmal dich fragen, Azubis gegen Rechts, wer seid ihr und wogegen positioniert ihr euch, wenn ihr sagt, ihr positioniert euch gegen Rechts?
Ja, genau. Wir haben uns jetzt relativ neu erst gegründet. Uns geht es einerseits darum, eben generell politisch gegen Rechts zu arbeiten, also gegen die AfD und auch den generellen Rechtsruck in fast allen Parteien. Also da geht es dann auch darum, dass wir auf Demos gehen, dass wir zum Beispiel nach Erfurt fahren jetzt perspektivisch, aber auch in Gießen teilweise schon waren, da einen Azubi-Blog bereitzustellen, um auch wirklich als Azubis sichtbar zu sein, dass man da quasi auch sieht, nicht nur Studierende da, sondern auch Azubis.
Aus welchem Grund haben sich Azubis gegen Rechts gegründet? Du warst ja selbst bei der Gründung noch nicht dabei, aber...
Nee, ich glaube, es gab ganz viele verschiedene Beweggründe, warum es zur Gründung kam. Einerseits in den Betrieben oder in den Berufsschulen direkt, dass rassistische und sexistische Sachen vorgefallen ist, wo dann die betroffenen Personen oder Personen, die das mitbekommen haben und die davon betroffen waren, dann gemerkt haben, dass man da irgendwie was machen muss. Aber es war vielleicht schwierig, weil das irgendwie die Lehrkraft war, die was Rassistisches gesagt hat, oder der Vorgesetzte oder was auch immer. Und daraus kam dann wahrscheinlich das Bedürfnis, sich zu vernetzen, aber auch, dass generell so Arbeitsbedingungen perspektivisch, dass das irgendwie alles nicht so gut aussieht, dass überall gespart wird. Ich mache jetzt ja zum Beispiel eine Ausbildung in der Pflege und da merke ich das ständig, merke ich das eigentlich immer, wie perspektivisch echt schlechter wird, man kann es eigentlich so sagen, die Versorgung von den Patienten
Arbeitsbedingungen auch allgemein.
Durch halt Sparungen am Sozialsystem generell.
Ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wenn wir auf die Veranstaltung von kommendem Samstag zu sprechen kommen. Davor noch, ihr positioniert euch gegen Rechts, einmal gegen die AfD, und du hast gerade auch rechtes Gedankengut im Betrieb eigentlich angesprochen, beziehungsweise an der Berufsschule. Was sind da so konkrete Beispiele, die du vielleicht selbst erlebt hast oder von denen du von anderen Azubis hörst?
Also ich habe es jetzt auch vor allem von anderen Azubis gehört, dass teilweise zum Beispiel Mitschüler mit Springerstiefeln in die Schule kommen und den Hitlergruß zeigen. Also so wirklich so sehr fatale, konkrete Anzeichen.
Du arbeitest in der Pflege, das heißt, du bist in einem Beruf, der sehr, sehr international gedeckt ist. Was sind da vielleicht so Herausforderungen, die damit vielleicht eher noch gemeistert werden können im Vergleich zu vielleicht einem Betrieb, wo...
Ja, also
Kartoffeln arbeiten.
Ich glaube, in vielen Bereichen ist es wichtig, ein diverses Team zu haben, aber ich glaube, im Krankenhaus ist es noch wichtiger, weil man ja auch total diverse Patienten hat. Gerade wenn man jetzt Patienten mit irgendeiner Sprachbarriere hat, die dann nur Arabisch sprechen oder vielleicht nur wenig Deutsch sprechen, wenig verstehen. Und ich komme dann dahin mit meinem Deutsch und meinem bisschen Englisch, was ich noch in der Schule gelernt habe. Und da ist dann halt einfach so cool, wenn dann Pflegekräfte, Ärzte, wer auch immer, dann Arabisch spricht und die Person endlich mal wirklich ein richtiges Gespräch führen kann und wirklich über die Probleme reden kann, die die Person hat oder so. Ja. Und das ist einfach so krass bereichernd, weil das oft schon ein Problem ist. Und klar, es gibt noch irgendwie Google-Übersetzer oder so, aber das ist ja einfach nicht das Gleiche.
Ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wogegen ihr euch positioniert, also gegen die AfD, auch im Rahmen von größeren antifaschistischen Zusammenkünften wie eben bald in Erfurt. Aber ihr positioniert euch auch gegen rechtes Gedankengut im eigenen Betrieb. Du hast jetzt aber vorhin angemerkt, also ihr möchtet Forderungen aufstellen. Am kommenden Samstag bei eurer Veranstaltung im Stadtteilzentrum Vauban, Samstag, der 13. Juni, es geht los um 12 Uhr. Was macht ihr auf dieser Veranstaltung genau? Also wofür trefft ihr euch da?
Also einerseits wollen wir einfach mal als Azubis zusammenkommen, vernetzen, miteinander ins Gespräch kommen und dann eben über unsere Probleme sprechen. Wir wollen Räume schaffen für Azubis. Es gibt ja zum Beispiel für Studierende das Studienwerk, was voll wichtig und cool ist. Und irgendwie sowas mal perspektivisch für Azubis zu haben, wäre einfach so ein großer Traum als ein Beispiel. Aber auch generell die ganzen auszubildenden Bedingungen, sei es irgendwie an den Berufsschulen das Essen, was dann irgendwie 9 Euro kostet und dann nicht mal schmeckt. Lauter solche Dinge, die kommen einfach nicht so zusammen, weil Azubis ja auch total verstreut sind, sind alle an unterschiedlichen Berufsschulen, dann noch in unterschiedlichen Betrieben. Und wenn man das vernetzen kann, auch eben die ganz vielen verschiedenen Ausbildungsberufe miteinander vernetzen. Also bei uns sind wirklich alle Azubis willkommen. Wir haben auch total viele verschiedene. Wir haben Leute, die im Verkauf eine Ausbildung machen, eben in der Pflege, ganz viele Leute im Handwerk, auch Tanzausbildung zum Beispiel, also wirklich alles.
Weil alle mit den gleichen Problemen auf manchen
Ländern genau, wir zu haben kämpfen ganz, haben. Ganz viele gleiche Probleme, natürlich hier und da auch unterschiedliche Probleme sicherlich. Deswegen ist auch so wichtig, dass so viele verschiedene Berufsgruppen da zusammenkommen. Deswegen ja, wollen wir da auch richtig viele Leute da haben. Bisher sind wir so bei knapp 60 Anmeldungen. Vielleicht werden es noch mehr, hoffentlich. Wird uns riesig freuen, wenn einfach so viele kommen, wie es irgendwie geht.
Ja, das ist ja vielleicht auch etwas, was sich für euch sagen lässt. Ihr seid im November letzten Jahres, habt ihr euch gegründet.
Ja.
Du, deine aktive Teilnahme bei Azubis gegen Rechts ist sogar noch jünger. Und das, was dir geholfen hat, was du erzählt hast, ist, dass das gerade noch im Aufbau ist und dass alle Azubis, die da Bock haben, sich einzubringen, dass die das auf jeden Fall auch sehr gut können.
Ja, wir sind richtig motiviert dadurch, dass alles noch so neu ist und im Aufbau, man kann richtig viel gestalten dort und das macht richtig Hoffnung für die Zukunft, auch in den doch eher düsteren Zeiten, sage ich jetzt mal.
Ja, dann, falls es Leute um 12 Uhr am kommenden Samstag noch nicht aus dem Bett geschafft haben, um zum Azubi-Treffen zu kommen oder falls sie da vielleicht auch arbeiten müssen, wie wahrscheinlich viele in der Pflege, können sie um 20 Uhr zur Rempartstraße kommen. Was macht ihr denn da in der Studierendenmensa?
Ja, da ist dann als großer Abschluss noch eine Party geplant. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool, das dann so gemeinsam abzuschließen, nachdem wir gemeinsam Forderungen aufgestellt haben. Ich bin sehr gespannt, auch was für Forderungen da kommen. Natürlich habe ich schon so Sachen im Kopf, die vielleicht cool wären. Aber ich glaube, da kann auch noch ganz viel Neues kommen und darauf freue ich mich. Und das dann so gemeinsam mit so einer Party zu feiern und was man da auch ganz wichtig dazu sagen kann, da können auch alle dazukommen, auch Leute, die jetzt keine Ausbildung machen, Leute, die schon arbeiten oder studieren oder noch zur Schule gehen, was auch immer. Also wirklich, die ist dann auch offen für alle und das wird, glaube ich, sehr cool. Ja, ab 20 Uhr.
Das war für alle, die sich gerade in einer Ausbildung befinden und die etwas an ihren Betriebsbedingungen auszusetzen haben oder die etwas an rechtem Gedankengut allgemein auszusetzen zu haben. Die können zu Azubis gegen Rechts. Das war bei mir im Studio zu Gast, Joshua. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das sagt Joshua, Azubi gegen Rechts und in der Pflege tätig. Die Azubis gegen Rechts Freiburg rufen für den morgigen Samstag, den 13. Juni, ab 12 Uhr zu einer Veranstaltung im Stadtteilzentrum Vauban im Haus 37 in der Vauban-Allee auf. Dort soll es um konkrete Forderungen der Azubis gehen, um ihren Arbeits- und Berufsschulalltag zu verbessern.
There's no time like now. There's no place like here. So throw your loving arms around me, dear, and I'll lean on you like a beggar leans upon the moonlit streets, loving you.
Am gestrigen Donnerstag tagte der Ausschuss für Migration und Integration des Freiburger Gemeinderats. Eine zentrale Information dort: Das Land Baden-Württemberg zwingt die Stadt Freiburg, die ausgrenzende Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen.
Das Land Baden-Württemberg verweigert Freiburg die Regelungsbefreiung von der Bezahlkarte für Geflüchtete. Die Stadt Freiburg hat gestützt auf eine Mehrheit des Rates mit besten Gründen, nicht zuletzt der Kosten des bürokratischen Zwangsgesetzes, die Abwendung der Umstellung auf Bezahlkarte für Geflüchtete zu verhindern gesucht in seinem Einflussbereich. Mit Bescheid von Ende Mai hat nun das zuständige Landesministerium von Baden-Württemberg den Antrag nach dem Regelbefreiungsgesetz, ein hochgefeiertes Gesetz, abgelehnt. Dies teilte der neue Sozialbürgermeister Roland Meder in der zweiten Sitzung des Migrations- und Integrationsausschusses im Telekom-Gebäude am gestrigen Donnerstag, dem 11. Juni, mit. Die Tonqualität ist leider sehr unterirdisch, weil die Sitzung im Telekom-Gebäude ohne Übertragungsanlage stattfand.
Thema Regelungsbefreiungsgesetz kommen. Ich habe das angedeutet. Am Montag werden wir im Hauptfinanzausschuss zu verschiedenen Anträgen der Stadt Freiburg berichten. Ich möchte Sie informieren. In Ergänzung dessen, was Sie schon in der Vorlage stehen haben, das werde ich am Montag auch machen, dass wir diesen Antrag gestellt hatten auf Befreiung von der Einführung der Bezahlkarte. Wir sind dann, wir haben diesen Antrag am 17.02. gestellt. Auf Hinweis des Ministeriums hinsichtlich der Unvollständigkeit des Antrags haben wir mit Schreiben vom 20.03. 26 ergänzende Ausführungen zum Antrag übermittelt. Mit Antwortschreiben des Ministeriums vom 27.04. wurde die Vollständigkeit des Antrags bestätigt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass eine Ablehnung des Antrags beabsichtigt sei. Der Stadt wurde im Rahmen des schriftlichen Verständigungsverfahrens die Gelegenheit zu einer erneuten Darlegung bzw. Rücknahme des Antrags eingeräumt. Zurückgeräumt haben wir nicht. Wir haben die Argumente nochmal sehr umfassend in dem Schreiben vom 8.5. dargelegt, die dazu geführt haben, dass wir diesen Antrag gestellt haben, und haben mit Schreiben vom 20.05.2026 die Entscheidung über die Ablehnung des Antrags mitgeteilt bekommen. Wir haben ein Stück weit natürlich damit gerechnet, weil für die Bearbeitung des Antrags letztendlich das Ministerium zuständig war, welches mit Erlass vom 29.10.2024 die flächendeckende Einführung der Bezahlkarte vorgegeben hat. So viel vielleicht auch im Hinblick auf meine vorhin gegebenen Hinweise zum Thema des Regelungsbefreiungsgesetzes. Wir werden dagegen nicht klagen. Das sage ich hier deutlich. Ich glaube, das ist verlorene Liebesmühe. Ich glaube, das ist alles sehr ärgerlich. Ich glaube aber nicht, dass, wenn wir den Klageweg beschreiten, dass das erfolgreich ist. Insofern wollten wir Sie über diese Entscheidung informieren, Frau Genhäuser.
Zwar handelt es sich um eine bundesgesetzliche Regelung, allerdings erlaubt das Bundesgesetz den Ländern auch Ausgestaltung. Im Unterschied zu einzelnen anderen Bundesländern hat unter Kretschmann Grün-Schwarz in Baden-Württemberg zugunsten einer zwingenden flächendeckenden Ausgabe von Bezahlkarten an Geflüchteten ein Opt-out nicht den Kommunen freigestellt. Deshalb wurde der Weg über das tolle neue Regelungsbefreiungsgesetz gewählt. Dieser Pomp um dieses tolle neue Gesetz, das Özdemir und Hagel in der Öffentlichkeit präsentieren, ist also nicht ansatzweise angebracht. Ob sich, wie von Katharina Moormann, Grüne, ins Spiel gebracht, eine Mehrheit im Rat für Klage gegen die Ausnahmeverweigerung findet, entscheidet sich wohl bereits im Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Montag, dem 15. Juni 26.
Ein bisschen warum, weil was ich so höre, ist, dass einfach rund um dieses Regelungsbefreiungsgesetz extrem viele Fragen ungeklärt sind, gerade auch rechtlich, ganz, ganz grundsätzlicher Natur. Und dass gerade wenn dieses Regelungsbefreiungsgesetz jetzt nochmal nachgearbeitet wird, es sicher hilfreich ist, wenn durch Gerichtsverfahren die kritischen Punkte von diesem Regelungsbefreiungsgesetz nochmal sehr deutlich aufgezeigt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Gemeinderat durchaus bereit ist, auch ein politisches Signal dafür zu geben, dass wir als Stadt auch in dieses finanzielle Risiko, das natürlich mit so einem mit so einer Klage einhergeht, dass wir durchaus bereit sind, das zu tragen. Und würde deshalb mich würde sehr interessieren, wie sie zu dieser Ablehnung gekommen sind. Und ich würde gerne wissen, wie lange wir noch Zeit hätten und ob wir da vielleicht nochmal zu sprechen können.
Ja, wir klagen dann gegen eine grün-schwarze, schwarz-grüne Landesregierung. Vielleicht lässt sich das auch auf anderen Mitteln und Wegen ändern, aber das maßgebliche Argument ist, dass es hier sich um eine bundesgesetzliche Regelung handelt und deswegen nicht von dem Regelungskreis des Regelungsbefreiungsgesetzes umfasst ist. Ich würde es aber gerne mitnehmen, weil ich mich juristisch hier auf dünnes Eis begebe. Das Rechtsamt hat auch die entsprechenden
Argumente aufbereitet. Na, schauen wir mal.
Das Land lässt keine Ausnahme für die Stadt Freiburg zu bei der Einführung der ausgrenzenden Bezahlkarte für Geflüchtete. Und um was es sonst noch ging in der Sitzung des Migrationsausschusses am gestrigen Donnerstag, das hört ihr im folgenden Kollegengespräch.
Demokratieleben wird fortgesetzt. Es wird aber wohl zukünftig ja, wie man das hört, immer weniger Geld geben. Und die Bundesregierung will auch das etwas anders fließen lassen, das Geld. Einige Akteure, die bisher dort dabei waren, sollen wohl eher kein Geld mehr bekommen. Dann ist teilweise zu hören, vielleicht kriegt es ja die Freiwillige Feuerwehr für irgendwelche Projekte oder so. Diese ganzen Diskussionen um das Programm, wirken die sich in Freiburg aus? Was gab es da zu Erhellendes im gestrigen Migrationsausschuss?
Also auf jeden Fall ist die zuständige Abteilung dort hochgradig irritiert über die Zunahme von bürokratischen Hürden und Kontrollintensitäten und es fiel sogar der Ausdruck einer Misstrauenskultur. Dazu muss man wissen, dass zum Beispiel die Stadt Stuttgart aus diesem Bundesprogramm rausgeflogen ist, ohne dass sie erfahren konnten, was sie in ihren Programmanträgen falsch gemacht haben sollten. Auf jeden Fall ist es offensichtlich ein politisch motiviertes Programm, das tatsächlich eher die Jugendorganisationen der konservativ-reaktionären offensichtlich ein bisschen aufpäppeln soll und die Entwicklung so nicht weiterführen will, dass dort die Initiativen gestärkt werden, die sich tatsächlich für demokratische Prinzipien einsetzen und nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Nazi-Organisationen schielen.
Aber so, hier in Freiburg, in Freiburg wird es erst einmal weitergehen für die Koordination des Programms. In Freiburg ist ja das IZ3W zuständig. Das wird erst einmal in Freiburg so weiterlaufen. Es könnte nur bürokratischer werden, oder so habe ich das jetzt verstanden.
In der Rechenschaftslegung. Also das muss ja immer jährlich rechenschaftsgelegt werden und die ist in Anführungszeichen ausgesourced an das Bündnis, das seit 2015, also auch schon 11 Jahre lang, als Partner mit verschiedenen Repräsentanten und Organisationen der Zivilgesellschaft jeweils die Rahmenbedingungen dieses Programms konzipiert und dann aufruft zu Antragseinreichungen. Und in diesem Jahr soll das sein, rechtsextremistische Einflussnahme auf Jugendliche erkennen und verhindern und die Einflüsse sozialer und digitaler Medien auf demokratische Meinungsbildung sind in dieser Projektausschreibung jetzt als Förderschwerpunkte gesetzt. Also insofern ist das ein Programm, das tatsächlich schon in der Struktur angelegt ist auf Teilhabe bzw. auf Kooperation zwischen Verwaltung, zivilgesellschaftlichen Akteuren mit bestimmten Zielsetzungen in den jeweiligen Jahresprogrammen. Ist nicht viel Geld, 140.000, zusätzlich noch 10.000 im Bereich der Jugend, also gerade der Jugendförderung und ein Eigenanteil nochmal zusätzlich von 18.000 und die Finanzierung einer Vollzeitstelle für die Projektleitung in der Partnerschaft. So, das ist das Programm Volumen jetzt
bezeichnet. Und es gab auf jeden Fall Unmut auch gegenüber den bundespolitischen Entwicklungen.
Ja, bürokratisch Abbau geht anders. Wenn man gängeln will, dann will man gängeln.
Noch kurz, Michael, ein anderes Thema wurde auch angesprochen im Migrationsausschuss, die Sicherheit an Badeseen. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder auch tödliche Badeunfälle in Freiburg an den Badeseen. Wie will man dort jetzt für mehr Sicherheit sorgen?
Ja, da haben sich viele eingeklinkt. Und das Problem, was sich ja ergeben hatte, war, dass im Prinzip es Badeaufsichten, also das heißt, es wurde ja gesagt, dass diese Badeseen, wir reden über den großen und kleinen Opfingersee, wir reden über den Flückiger See, wir reden über den Moosweiher und wir reden, was ist das vierte nochmal oder fünfte nochmal, weiß ich jetzt gerade nicht, über die reden wir. Und in diesem Zusammenhang hat sich das gut, das wirklich nochmal vorgenommen, hat auch gesehen, oder hat sich bemüht darum, da gibt es jetzt auch Änderungen, dass man also durchaus Gehhilfen hinein ins Wasser machen kann. Es gibt auch, was die Alarmierungen angeht, verschiedene Wege, sei es durch Hinweisschilder, sei es durch Sensoren, werden auch diskutiert, aber durch Sektorenbildung auf diesen Seen, wo dann ein möglicher Notfall ist. Wobei, und das muss man jetzt einschränkend sagen, das sagt die DLRG auch, natürlich die Einschränkung dadurch ergibt, dass sich auch das Ertrinken ein stilles Ertrinken ist, weil nämlich in dem Moment, wo du unter Wasser kommst, sich die Stimmkanäle auch schließen und du dann, da muss es dann schon viel Aufmerksamkeit da drin geben. Und es sind dann im ganzen Programm, geht es um Kampagnen mit Adressaten und Workshops, gerade für Personen, die eine geringere Schwimmerquote haben, also Schwimmausbildung haben. Und es gibt auch natürlich, also das sind so, dieses Tableau ist als Informationsvorlage ziemlich weit aufgefasst und wurde allgemein jetzt auch von den gesamten Ausschüssen, auch vom Migrantenbeirat, der sich sehr da drinne engagiert hatte, was da zu tun ist, weil zwei der letzten Todeswelle waren, glaube ich, auf dem Flüttiger See und wo die von ausländischen Studierenden aus dem anliegenden Susi, wo auch schon Workshops und so weiter gelaufen sind. Also das ist allseits weitgehend begrüßt worden und es war eine simple Anfrage nach 34b von verschiedenen Fraktionen und auch fraktionsübergreifend. Das so gesehen jetzt ziemlich befürwortet wurde. Wobei dazu gesagt werden muss, wenn wir jetzt unter dem Gesichtspunkt von Rettungsschwimmen oder sowas, also DLRG, Ortsgruppen und wo auch manchmal, da ist die Zeit, die Arbeitszeiten eben halt nicht gerade groß gewährleistet. Da ist am Wochenende was gewährleistet, aber vieles passiert ja dann in den frühen Nachtstunden, gerade im Sommer, wo Ertrinkungen dann auch stattgehabt haben. So, das war.
Also da soll Punkt. Einiges getan werden, aber es bräuchte teilweise. Wahrscheinlich auch einfach noch mehr RettungsschwimmerInnen und für die, da fehlt wieder das Geld und das Personal.
Auch die Gewährleistung, dass zum Beispiel in Grundschulen dieser Schwimmunterricht auch tatsächlich in den Bädern der Stadt Freiburg stattfinden kann. Dass also praktisch die Schwimmausbildung in der Grundschule angefangen.
Dort gibt es oft lange Wartezeiten.
Genau.
Informationen aus dem Ausschuss für Migration und Integration des Freiburger Gemeinderats, der am gestrigen Donnerstag tagte. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 12. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.